Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Trotz der Hitze seid ihr hergekommen, obwohl ihr nicht so ein kühles Getränk habt wie der Benjamin am Anfang. Schön, dass ihr da seid. Unaufhaltsam, das ist das Thema unserer Predigtreihe und da machen wir heute auch weiter. Und die Apostelgeschichte, die wir da betrachten, die spricht davon, wie unaufhaltsam die Gemeinde am Anfang war. Die Christen, die sich am Anfang herausgebildet haben und gewachsen sind, immer mehr Leute noch mit ins Boot geholt haben. Und so hat sich das Christentum verbreitet. Und für heute ist noch für viele Historiker das ein Rätsel, wie das passieren konnte, dass aus so einer kleinen Truppe, die in so einer unbedeutenden Gegend wie Jerusalem angefangen haben und deren Religionsführer sogar gestorben und auferstanden und weg war, dass die sich so verbreitet hat. Also es geht hier um die Entstehung und heute geht es ganz besonders um diese dritte Spalte. Ne? Wir kennen diejenigen, die schon länger hier sind, die kennen diese Grafik vom Anfang der Predigtreihe. Und es geht um die Missionsreisen, Apostelgeschichte 13 bis 21. Die schauen wir uns heute näher an. Und wie der Name schon sagt, Missionsreise, geht es dabei um Mission. Ich lese einfach mal kurz die Verse, die ganz am Anfang dieser Missionsreisen stehen, weil wir wollen so ein bisschen reinkommen in diese Frage, ja, war das wirklich notwendig mit der Mission und ist das heute noch notwendig und wie war das Ganze, wie ging das zu? Und wir lesen dazu die ersten drei Verse aus Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Zack, ja, so schnell ging das. Das war der Anfang der Missionsreise. Und dann hat das angefangen, dass Missionare aus frühen Christenheit den ganzen Mittelmeerraum durchzogen haben, um Menschen für Jesus zu gewinnen, über das hinaus, wo die Israeliten waren. Und dieses Wort Mission, das hat ja in den letzten Jahrhunderten so einiges an Macken bekommen, oder? Wenn man heute sagt, ich bin Missionar oder wir machen als Gemeinde Mission oder die christliche Mission im Allgemeinen oder so, das regt ja so ein bisschen Widerstand an bei manchen. Weil gerade die christliche Mission im Mittelalter und in der Neuzeit unter anderem auch sehr, sehr schlimme Formen angenommen hat. Und deshalb ist ja auch die in der Kirchengeschichte nicht so gut positiv belegt. Wir erinnern uns daran, ne? Da gab es dann Missionare, die andere Leute gezwungen haben zum Glauben, die Missionskriege, die es gab, die Kreuzzüge, die es gab, das Verbrennen von irgendwelchen anderen Menschen, die anderen Glauben hatten und so. Das ist ja ziemlich finster, was da unter dem Motto Mission alles passiert ist. Wenn wir aber über Mission reden und auch hier über Mission lesen, dann ist es nicht solche Mission, sondern dann ist es viel einfacher. Man kann Mission so einfach runterbrechen, dass man sagt, Leute erzählen von ihrem Glauben weiter und handeln auch danach. Erzählen von dem, was sie begeistert, von dem, was sie glauben und lassen dem anderen die freie Wahl, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und so verstanden es auch die ersten Christen, diese unaufhaltsame Mission. Und wenn man so den Begriff verwendet, unaufhaltsame Mission, dann kommt das, glaube ich, sehr darauf an, wie man Mission füllt. Ob man die Mission dann auch als positiv oder negativ bewertet. Das ist alles ein bisschen abstrakt, ich mache es mal ganz konkret. Also wenn jemand die unaufhaltsame Mission hat, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte mir zu geben oder mir entgegenzustrecken, dann ist das was Gutes. Wenn jemand die Mission hat, seine Faust mir entgegenkommen zu lassen, dann ist das weniger gut. Zweimal eine Mission, aber der Inhalt der Mission, der ändert das, ob ich das positiv oder negativ bewerte. Ja, das eine ist positiv, andere negativ. Oder wenn du dir die unaufhaltsame Mission gesetzt hast, eine Tierart vor dem Aussterben zu retten. Oder dich für arme Menschen einzusetzen, wie wir es gerade bei Prodignio gehört haben, für Menschen, die obdachlos sind. Zeit und Kraft zu investieren, dass die wieder zurück ins Leben finden. Dann ist das eine Mission. Aber eine andere Mission ist es zum Beispiel, den größten Bankraub aller Zeiten zu planen. Ja, eines ist positiv, das andere ist negativ. Und letztes Beispiel, wenn du der Ritter bist, der sich zum Ziel gesetzt hat, als Mission unaufhaltsam seiner Prinzessin entgegenzureiten, die im Turm irgendwo hoch oben von einem Drachen gefangen gehalten wird und alle Hindernisse überwindet, unaufhaltsam reitet er darauf zu und besiegt den Drachen und holt die Prinzessin. Dann ist es eine andere Art von Mission, als wenn du der Drache bist und die Mission hast, die Prinzessin gefangen zu halten oder den Ritter irgendwie zu verbrennen. Ja? Einmal ist es positiv, einmal ist es negativ. Der Drache, die Hochzeit, du darfst jetzt selber entscheiden, welches das Positive und welches das Negative ist, je nachdem, wie verheiratet du bist, ne, mit wem. Macht das dann einen Unterschied. Aber Spaß beiseite, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Die Mission an sich ist nicht positiv und ist nicht negativ, sondern die Frage ist immer, was ist der Inhalt der Mission? Was will ich damit? Und dann ist es entweder positiv oder negativ. Und so ist es auch in der Bibel zu verstehen. Wenn wir sagen, der Glaube und die Gemeinde waren in ihrer Mission in den ersten Jahrzehnten unaufhaltsam, dann ist die Bewertung dieser Aussage ganz stark damit verbunden, wie du den Glauben an sich bewertest. Wenn du sagst, der Glaube, der ist das Beste und das Wichtigste in meinem Leben, dann hast du eine positive Sicht auf diese Mission. Also da ist diese Bewertungsfrage wichtig. Und die Menschen damals, die haben das eben so gesehen. Die ersten Christen haben gesagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Da ist es wert, dass wir uns dafür einsetzen. Glaubst du es auch? Auch heute noch, dass es für dich das Beste ist, was passieren konnte, diesem Jesus zu begegnen. Besser, wichtiger als alles andere, was du in diesem Leben bereits erreicht hast oder vielleicht noch erreichen willst. Dass du diesen Jesus gefunden hast, zurückgefunden hast zu diesem Jesus, dass das das Wichtigste war. Ist das bei dir so? Und dass es nicht nur für dich selber das Wichtigste ist, was dir passieren konnte, sondern dass es auch für deinen Arbeitskollegen das Beste ist, was ihm passieren kann. Für deinen Nachbarn, für deine Nachbarin das Beste ist, was ihm oder ihr passieren konnte. Für die Leute in deiner Familie das Beste ist, was ihnen passieren kann, wenn sie eng mit diesem Jesus zusammenleben, weil er die Quelle des Lebens ist. Glaubst du das? Die Christen damals, sie waren überzeugt davon. Und warum war diese Überzeugung so wichtig damals und warum behaupte ich, dass diese Überzeugung heute genauso wichtig ist? Ganz einfach, weil sie hohe Kosten hat. Damals hatte diese Überzeugung hohe Kosten. Wenn wir in die Bibel schauen, dann haben diese Kosten von Anfang an eine Rolle gespielt. Bevor diese Grafik beginnt, hat Jesus angefangen, diese Kosten schon zu tragen. Er ist am Kreuz gestorben. Für uns. So sehr hat er dich geliebt und mich und uns Menschen, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Damit wir Frieden haben mit Gott, damit wir das Leben haben. Es hat ihn alles gekostet. So wichtig war ihm diese Mission, dass er sich das Beste hat kosten lassen, was er hatte, sein eigenes Leben. Und er ist ja dann wieder auferstanden, er ging dann wieder zum Vater im Himmel. Und auch das konnte die ersten Christen nicht aufhalten. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn jemand, den ihr ganz arg lieb hattet, wegzieht in ein ganz anderes Land und ihr habt keinen Kontakt mehr mit ihm. Oder wenn er vielleicht sogar auch gestorben ist oder sie. Wenn diese Person weg ist, dann hinterlässt das eine Leere. Und so war das bei den Jüngern auch. Diese Leere war da. Aber das konnte sie nicht aufhalten, weil diese Mission zu wichtig war. Und Jesus sendet ihnen dann noch als Beistand den Heiligen Geist, der in ihnen lebt, der sie fähig machte dazu, Jesus weiterhin zu erfahren, seine Liebe zu erfahren und die weiterzugeben. Und dann kamen die ersten Krisen, die ersten Konflikte innerhalb der Gemeinde. Es gab da Streit, es gab Leute, die haben sich nicht gesehen gefühlt, es gab theologische Streits und Uneinigkeiten, es gab strukturelle Herausforderungen und auch Streit mit den religiösen Führern in Jerusalem. Und das kostete auch was, das kostete Vertrauen, das kostete Vergebungswillen, das kostete das, dass man Ängste ertragen muss und trotzdem vorwärts geht. Und das kostete so manches mehr, was es eben kostet, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, die sich nicht immer eins ist. Aber die Kosten wurden noch höher. Christen wurden wegen ihres Glaubens verfolgt. Ganz besonders bekannt ist da der Saulus. Der war ein Verfolger der ersten Christen, der hat dafür gesorgt, dass sie gefangen genommen wurden, dass sie ausgepeitscht oder geschlagen, mit dem Stock geschlagen wurden oder dass sie sogar getötet wurden. Und die Gemeinde hat trotzdem weitergemacht. Sie hat trotzdem weitergemacht. Und Saulus selber hat einmal eine Begegnung gehabt mit diesem Jesus und wurde selber überführt davon, dass dieser Jesus Realität ist und dass dieser Jesus gut ist und dass dieser Jesus ihn liebt und dass er, Saulus, den Falschen verfolgt hat, als er Jesus verfolgt hat und seine Nachfolger. Und dann wechselte er die Seiten der Saulus und war auch ein Christ. Und trotzdem kostete der Glaube weiterhin etwas, weil andere die Stelle von Saulus eingenommen haben und die Christen verfolgten. Und jetzt würde der christliche Glaube einfach verschwinden. Jetzt sind wir ja hier an dieser Stelle, Anfang der Missionsreisen. Würde der christliche Glaube einfach verschwinden, nachdem über so viele Jahre so viele Hindernisse da waren. So nach dem Motto, dass die Christen sagten, lass uns unseren Glauben doch einfach für uns persönlich leben. Oder die Leute sind doch selber schuld, wenn sie den Glauben nicht annehmen. Wenn sie uns sogar verfolgen, dann sollen sie doch einfach ihr Leben leben, wenn sie uns nicht wollen. Oder wäre doch auch berechtigt gewesen, oder? Und da sind wir genau bei dieser Frage. Wie wichtig ist der Glaube? Wie wichtig ist der Glaube? Ist er positiv? Ist er neutral? Ist er negativ sogar, der Glaube? Wie viel lohnt es sich für ihn zu investieren? Wenn er für die Christen damals negativ oder nur neutral oder auch nur ein bisschen positiv gewesen wäre, dann hätten sie an der Stelle aufgehört. Vielleicht sogar schon vorher aufgehört. Dann hätten sie gesagt, wir leben den Glauben einfach für uns, Mission spielt keine Rolle, das war's. Aber Paulus hat es nicht gemacht und die Christen haben das nicht so gemacht. Die Christen empfanden den Glauben damals als so wichtig, dass sie sich sehr viel kosten ließen. Wie gut und wie wichtig ist der Glaube dir? Ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter und an mich. Ich finde die Frage sehr relevant. Für alle Menschen dieser Erde ist sie relevant und deshalb auch für dich und mich. Früher oder später stellt sich diese Frage, wenn es diesen Gott gibt, lohnt es sich dann an ihn zu glauben? Sogar so sehr, dass man unter Umständen sogar sein ganzes Leben umkrempelt. Sogar bereit ist, Dinge anders zu leben, wie man sie eigentlich vorher leben wollte. Und auch als langjährige Christen müssen wir diese Frage immer wieder beantworten, immer wieder aufs Neue in unserem Leben. Ist Gott und das, was er will, so wunderbar, dass es sich lohnt, sich immer wieder neu auf ihn auszurichten, immer wieder neu diese Entscheidung zu treffen, Dinge zurückzustellen, den Alltag anders zu leben, als wenn man nicht an Gott glauben würde, Dinge anders zu machen, zu ihm hinzuwachsen, dafür Zeit zu opfern, das zu priorisieren, andere Dinge vielleicht zu lassen, wenn man eben nicht alles machen kann mit der Zeit, aber ihn dann an erste Stelle zu stellen. Es ist für uns Glaube so wichtig, ist Gott für uns so wichtig. Mit dieser Frage im Hinterkopf gehen wir nochmal an den Text, den Anfang der Paulus-Mission, unserem Bibeltext. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, dann kommen noch einige andere Namen, die ich ausgelassen habe, und Saulus. Und das ist ein wichtiger Vers, ein wichtiger Satz, weil der zeigt, dass Saulus genau das gemacht hat. Wir wissen aus anderen Quellen, dass das 3 Jahre lang hat er das gemacht. Seit seiner Bekehrung hat er 3 Jahre lang in den Schriften geforscht, die er hatte. Er hat die Christen, die damals Augenzeugen waren von dem Leben Jesus, befragt. Er hat von ihnen gelernt, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat Jesus gesucht, seine Nähe gesucht. Er ist zu einem Lehrer geworden. So sehr hat er sich damit beschäftigt, dass er andere damit lehren konnte. Und zu einem Propheten geworden. Prophet, das sind ja Menschen, die Gottes Wort in die Situation von Menschen hineinsprechen, in die aktuelle Situation hineinsprechen. Und dazu ist es aber nötig, dass man sich auch mit diesem Gott beschäftigt, dass man Zeit mit ihm verbringt, dass man ihn sucht. Und das ist das, was Saulus gemacht hat, was die Grundlage war für ihn und auch für Barnabas, für den missionarischen Dienst nachher, dass sie eng an Jesus dran waren, dass sie wissen wollten, wer er ist, wie er ist. Und es haben nicht nur sie gemacht, sondern die ganze Gemeinde hat das gemacht. Ja, im Fasten und im Gebet haben sie Gott gesucht, haben sie seinen Willen gesucht. Sie haben auf Essen verzichtet, auf Zeit verzichtet, die sie anders hätten füllen können, um zu beten. Sie haben Jesus gesucht und seinen Willen gesucht. Ich will wissen, wer Gott ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für einen lebendigen Glauben. dass wir uns dessen Leben lang erhalten. Dieser Gott ist doch der unendliche Gott. Den können wir doch gar nicht bis ans Ende begreifen. Da brauchen wir unser Leben lang dazu. Und auch wenn wir 80, 90, 100 Jahre mit Gott unterwegs sind, wir werden immer noch ihn suchen können, immer noch angewiesen sein auf seine Gnade und auf seine Wahrheit. Man sucht die Wahrheit über das Leben und Gott, das ist ganz elementar. Ich will wissen, wer Gott ist. Egal, ob du von Gott noch gar nichts weißt oder ob du schon lange mit Gott unterwegs bist, wenn du aufgehört hast, Gottes Nähe zu suchen, ist klar, dass die Überzeugung abnimmt, dass diese Botschaft so wichtig ist, dass du sie auch an andere Leute weitererzählst. Das ist doch völlig logisch. Wenn du dich nicht selber damit beschäftigst, dann bist du nicht voll von dieser Botschaft, dann brauchst du auch gar nicht darüber reden, wieso du mit der Botschaft zu anderen hingehen sollst, wenn du sie selber nicht pflegst und hegst. Ist ja klar. Was Paulus da in der Nähe Jesu gefunden hat, das kommt immer wieder zum Ausdruck in seinen Predigten und in den Briefen, die er auf seinen Missionsreisen geschrieben hat. Und wir schauen uns da mal kurz an, was Paulus so beschäftigt hat, ja? Warum er so begeistert war davon. Ein paar Stichpunkte habe ich euch mitgebracht. Eine Sache sagt er im gleichen Kapitel noch. Als er auf der Missionsreise war, der ersten Missionsreise, auf seiner ersten Predigt, da lesen wir auch Folgendes in Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39. Er schreibt, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld und Sünde freigesprochen. Freiheit von Schuld. Freiheit von Sünde gegenüber Gott und anderen Menschen. Das ist einer der Kernbotschaften des Neuen Testamentes. Jesus sagt, deshalb ist er gestorben für uns. Und was ist das für eine gute Botschaft, oder? Frei zu sein, frei zu Gott kommen zu können, in seine Heiligkeit vordringen zu können. Nicht, weil man die selber irgendwie erzwingen muss, was man ja an sich selber gar nicht machen kann, weil wir doch fehlerhafte Menschen sind, sondern weil er uns frei gemacht hat, weil er uns vergeben hat. Und die Reaktion der Menschen, das lesen wir auch in Vers 48 im Kapitel 13 der Apostelgeschichte, die ist Jubel und Anbetung. Da lesen wir, als sie das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Warum? Weil die Botschaft so fulminant groß war. Weil diese Botschaft, dass Gott, der Heilige, der absolut Gute, der Perfekte, der Vollkommene, der Ewige, Frieden schließt mit uns und wir dann letztlich auch ewiges Leben bekommen können. Kannst du dir das vorstellen? Leben bekommen in einer Welt, die frei ist von allem Leid, frei ist von jedem Tod, frei ist von jeder Lüge, frei ist von jeder Zerbrochenheit, frei ist von jeder Schwäche, in der Wahrheit herrscht und Liebe und Gnade. Paulus redet viel und Jesus selber auch und auch die anderen Apostel, die reden viel über diese Ewigkeit. Was ist das für eine Vision, für eine Lebenssicht. Stellt euch das mal vor. Ihr würdet glauben, dass das Leben ewig ist nach dem Tod. Selbst all die Dinge, die nicht gut laufen in dieser Welt, die werden dann irgendwann mal gut werden. Und Menschen, die von uns gehen und an diesen Jesus geglaubt haben, die werden wir wiedersehen. Was für eine schöne Perspektive. Und auch die innere Heilung. Die innere Heilung, das ist etwas, über die Paulus sehr viel spricht. Dass es einen Ort gibt, wo meine Verletzungen geheilt werden. Wir leben, auch wenn wir an Jesus glauben, in der Welt, in der wir Leid erleben, in der wir Tod erleben, in der wir Krankheit erleben, in der wir Dinge erleben, die nicht so sein sollen, wie sie laufen, in der wir Streit erleben, in der wir Egoismus erleben, in der wir unseren eigenen Stolz erleben, in der wir eigene Charakterschwächen erleben, in der wir so viel Negatives erleben, und wir dürfen innere Heilung finden bei Jesus von den Verletzungen unserer Vergangenheit, von dem Leid, das wir erlebt haben und vielleicht gerade erleben. Wir dürfen zu Jesus kommen und Stück für Stück heil werden, wieder heil werden. Kein Wunder, war Paulus top motiviert, oder? Wenn er das erlebt hat, wenn du belegst, was du vielleicht schon selber erlebt hast an innerer Heilung, an innerem Frieden bei Gott, bei Jesus. Kein Wunder, war Paulus top motiviert, das weiterzugeben, weil er erlöst war. Paulus erzählte weiter noch mehr, was es bedeutet, mit diesem Jesus zu leben, was ihn so motiviert. Er redet sehr viel über die Identität, die er hat in Jesus. Dass er nicht nur ein Produkt des Zufalls ist, das irgendwann mal verschwindet und dann weg ist, sondern dass er ein geliebtes Kind ist. Dass er nicht danach beurteilt, wie die Gesellschaft ihn beurteilt, ob man einem bestimmten Schönheitsideal entspricht, ob man einem gewissen Erfolg verspricht, den man erreicht hat, dass man irgendwas vorweisen kann in seinem Leben, dass man irgendwas was erreicht hat im Leben oder darstellt im Leben, dass man nicht danach beurteilt wird, sondern dass man von vornherein ein wertvoller Mensch ist, geliebt von Jesus, ein Kind Gottes. Schon allein deshalb wertvoll, unendlich wertvoll, weil man atmet, weil man ein Geschöpf ist. Man muss nicht mehr mitmachen mit dem sich überbieten in dieser Welt, mit dem irgendwas darstellen. Diese ganzen Anstrengungen, die man da so durchlaufen muss, da kann man sich entspannen, weil man weiß, das ist nicht das, was mich wertvoll macht. Ich bin wertvoll in Christus und ich kann andere auch so beurteilen. Ich kann Menschen, die vielleicht von niemandem sonst geliebt werden, lieben, weil ich weiß, sie sind von Christus geliebt. Wir hatten gerade jemanden von ProDignio da, der hat erzählt, Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die vielleicht stinken, Menschen, die vielleicht immer wieder durch dieselbe Drehtür laufen, so oft. Und man manchmal denkt, Mensch, wann checken sie endlich? Ich kann die lieben. Ich kann die lieben mit der Kraft von Jesus, mit der ich selbst geliebt bin. Was für ein Schatz. Und ich erlebe Freiheit in Jesus. Freiheit von Lügen über mich selber, Freiheit von Lügen, die ich selber vielleicht erzähle, oder dass ich in so einer Lügenspirale drin bin. Ich erlebe Freiheit von Süchten, Freiheit von Gesetzlichkeit, Freiheit von schlechten Angewohnheiten. Ich werde wirklich frei. Frei danach zu glauben. Frei danach nicht mehr alles tun zu müssen, was die Gesellschaft von mir fordert. Frei von Angst, frei von Sorgen. Frei von vielem mehr. Und mein Charakter, der kann entwickelt werden in der Nähe von Jesus. Das ist auch ein großes Thema bei Paulus. Zum Beispiel im Galaterbrief, Galater 5, da sagt Paulus, wenn ihr mit Jesus verbunden seid, mit dem Heiligen Geist verbunden seid, dann verändert ihr euch Stück für Stück. Dann werdet ihr liebevoller. Dann werdet ihr friedvoller. Dann werdet ihr barmherziger. Dann könnt ihr mit Leuten mitleiden, denen es auch schlecht geht. Mit Leuten mitleiden, denen es schlecht geht. Und ihr werdet barmherzigere Menschen. Selbstdisziplin, ein Charakterzug, den man bekommt in der Nähe des Heiligen Geistes. Und vieles, vieles andere mehr. Da ist ein so großer Schatz. Und wir begegnen dabei Jesus, der bedingungslosen Liebe. Das ist das, was Paulus auch so wichtig ist. Ja, und im Römerbrief schreibt er, ich bin geliebt worden, als ich noch Sünder war. Als ich Jesus noch verfolgt hatte, als ich ihm selber und seinen Nachfolgern Schaden zugefügt habe, obwohl ich so ein Kotzbrocken war, hat er mich geliebt. Bedingungslose Liebe ist das. Und dann redet Paulus viel über die bedingungslose Liebe im 1. Korinther, im Kapitel 13, da beschreibt er diese Liebe, wie diese aussieht. Und wenn wir das lesen, dann geht uns das Herz auf. Dann sehen wir eine Liebe, die wir als Menschen zutiefst brauchen und wollen. Die suchen wir bei unseren Eltern, die suchen wir bei unseren Ehepartnern oder bei Beziehungen, die wir führen. Die suchen wir ein Leben lang und werden doch nicht ganz erfüllt, weil der einzige Punkt, wo wir diese Liebe finden, Jesus ist. Und diese Liebe, die findet Paulus. Kein Wunder ist er so begeistert davon. Kein Wunder ist das wert, dass er auch dafür leidet. Oder? Und vieles, vieles mehr findet er noch. Also, das ist die Grundlage der Mission. Die Grundlage der Mission der ersten Christen bestand in dem Ausstrecken nach Gott und in dem Erfahren von diesen Dingen. Das war das Lehre, Prophetie, Fasten, Beten, haben wir in den ersten zwei Versen gelesen im 1. Korinther 13. Das ist genau das. Also Mission war nichts, was man tut, weil man muss oder weil man gezwungen wird oder weil man deshalb ein paar Pluspunkte auf dem Himmelskonto bekommt, sondern Mission ist etwas, das man in der Begegnung mit Jesus erfährt, selber erfährt und dann in Wort und Tat weitergibt, weil man so erfüllt davon ist. Und zwar trotz aller Widerstände gibt man das weiter, weil Jesus wirklich das Beste für dich und mich ist. Und ich bin so überzeugt, dass Jesus das Beste ist für mich und auch für dich, dass ich dir das verspreche. Wenn du dich immer wieder diesem Jesus zuwendest, in aller Dunkelheit der Welt, in allem Egoismus vielleicht auch, in all dem, dass du vielleicht auch manchmal keine Lust hast oder das nicht für wichtig empfindest, in all dem Dreck der Welt und in allem, was wir so erleben. Wenn du dich da diesem Jesus näherst, dann wirst du diese Dinge erleben, über kurz oder lang. Manchmal dauert es vielleicht. Manchmal stehen Dinge im Weg, die man erst ausräumen muss, um das zu erfahren. Aber ich bin mir sicher, ich weiß, dass das wahr ist, dass Jesus dir begegnet auf eine Art und Weise, dass in dir selber der Wunsch danach wächst, darin zu wachsen und es auch an andere Menschen weiterzugeben in Wort und Tat, wie auch immer das dann aussieht. Ich wünsche dir, vor allem anderen Kram, ja, den du im Leben so bekommen kannst, vor Geld, vor Erfolg, vor ja, Fame, vor Familie, vor Eigenheim, ja sogar vor Gesundheit, dass du auf Jesus ausgerichtet lebst, dass du seine Nähe suchst und dort diese ganze Liste erfährst und noch viel mehr. Lass uns gemeinsam nach ihm ausstrecken und dann teilhaben an der Mission, die Gott hat in unserem Leben und in dem Leben von den Menschen um uns her. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst, dass es deine Mission war, für uns zu sterben, weil du uns so sehr liebst, dass dir das nicht zu viel war, dass das, was du uns geben möchtest, so viel wertvoll war, dass du alles dafür gegeben hast. Und ich danke dir, Jesus, für das Vorbild, das wir haben in den ersten Christen, die gefastet haben, gebetet haben, dich gesucht haben und trotz der Widerstände, trotz der Verfolgung, trotz der hohen Kosten dein Wort weitergegeben haben, sodass wir heute noch davon profitieren und auch dein Wort noch haben. Jesus, und ich bete, dass du uns das in unser Herz legst, dass du uns begegnest, dass wir dich suchen und dass wir nicht aufgeben, darin andere Menschen mit Wort und mit Tat deine Liebe weiterzugeben. Dein Evangelium weiterzugeben, deine Mission fortzuführen. Du weißt, wie die letzten Tage von uns waren, wie es in uns drin aussieht. Ich danke dir dafür, dass du uns darin begegnest, dass du mit uns nächste Schritte gehen willst, dass wir erleben, dass du in einer Welt voll Dunkelheit doch das Licht bist. Für uns und für andere Menschen. Dir zur Ehre. Amen.